Schönen guten Abend. Mein Name ist Klaus Stinzhoff und ich möchte Sie im Namen des Vorstands der Wilhelm-Reich-Gesellschaft hier herzlich begrüßen. Wir organisieren ja diese Veranstaltung hier immer in Kooperation mit dem Grünen Salon und an dieser Stelle möchte ich dem Team des Grünen Salons hier danken für die bewährte gute Zusammenarbeit. Und zusätzlich haben wir diese Veranstaltung auch in einer Medien mit der City als Medienprojekt, die uns da unterstützen in der Werbung. Da will ich mich auch nochmal für bedanken hier. Und jetzt sind die Musiker schon weg. Die wollte ich eigentlich vorstellen, die haben es schon selber gemacht. Ich danke Ihnen für den musikalischen Rahmen, den Sie uns hier geben. Bevor ich zur eigentlichen Einführung komme, will ich auf die nächste Veranstaltung hinweisen. Die ist diesmal, die wird am 3. September stattfinden. Und zwar nicht an einem Donnerstag, sondern an einem Freitag. Und das Thema wird sein, spontan Heilungen bei der Krebserkrankung. Dr. Kappoff, der da sehr viel drüber gearbeitet hat, wird hier als Referent da sein. Was ist Leben? Das ist so die Leitfrage, die wir hier über unsere Veranstaltungsreihe gelegt haben und an der wir uns in der Wahl der Themen und der Referenten orientieren. Was formt Leben? Was prägt Leben? Wovon hängt es ab? Warum ist die Struktur gerade so, wie sie jetzt ist? Warum sind wir so, wie wir gerade sind? Das sind Fragen, die die Genetik, mit der sich die Genetik beschäftigt und Antworten darauf gibt und auch sucht. Mit der Entschlüsselung des genetischen Codes glaubte man, einen riesigen Schritt weitergekommen zu sein, aber die großen Erwartungen haben sich da nicht erfüllt. Da blieben sehr viele Fragen offen. Also Fragen wie zum Beispiel, wie kommt es, dass eineiige Zwillinge, die den gleichen genetischen Code haben, oft sehr unterschiedlich aussehen können? Oder wie kommt es dazu, dass sich Zellen zum Beispiel im Darm teilen und immer wieder weiter teilen und zu einem Darmtumor wachsen? Das sind Fragen, die ja mit der Entschlüsselung des Codes nicht beantwortet sind. Das Leben scheint da irgendwie sehr viel komplexer zu sein. Es gibt Antworten. Darauf scheint ein neuer Wissenschaftszweig von der Genetik zu sein, der erst in den letzten Jahren zu wissenschaftlicher Anerkennung gekommen ist. Und zwar ist das die sogenannte Epigenetik. Die Epigenetik kümmert sich weniger um die Struktur von Genen, sondern vielmehr darum, warum und wie und wann Gene eingeschaltet werden und ausgeschaltet werden. Also das sind, man hat Strukturproteine gefunden in den Zellen, also Eiweißstoffe und Trägerproteine, die diese Regulation in der Zelle am genetischen Material vornehmen und die abhängig sind von vielerlei Einflüssen, die von Nahrungsaufnahme abhängig sein können, von Umwelteinflüssen allgemein und eben auch von sozialer Interaktion. Und darum wird es heute Abend hier gehen. Wir sind froh, dass wir mit Herrn Professor Zerres, einem renommierten Wissenschaftler, einen Humangenetiker, gewinnen konnten, der uns in das Gebiet, glaube ich, sehr lebendig einführen wird. Und er ist Direktor des Instituts für Humangenetik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen und ist in verschiedensten Gremien auch tätig, ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik und auch in wichtigen Kommissionen dort. Ich bin sehr froh und dankbar, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und würde gerne Ihnen das Wort jetzt hier erteilen. Dankeschön.
jetzt müssen wir das mal irgendwie managen. Das kriegen wir irgendwie hin. Ja. Eine Sekunde. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Ich bin ja hier wirklich auf einer Bühne und sehe Sie nicht richtig, aber das macht nichts, dafür Sie mich. Vielen Dank für die freundlichen Worte zu Beginn. Was Herr Stenzhoff nicht gesagt hat, ist, dass wir auf der gleichen Schule Abitur gemacht haben. Das haben wir aber, also ich zumindest, bis eben nicht gewusst. Ne? Und dann hat er auch mal in Aachen studiert und da gewohnt, wo ich jetzt auch wohne, und hat auch mal in Bonn studiert, wo ich eigentlich herkomme. Erstaunlich. Also mal gucken, wie der Abend weitergeht. Ja, Sie haben es ja im Wesentlichen schon alles gehört, deshalb können Sie sich jetzt den angenehmeren Teilen des Abends widmen. Besser kann man es kaum zusammenfassen. Die Frage, und das haben Sie in Ihrer Homepage ja, können Sie das alle so sehen? Es ist etwas schwierig für mich jetzt, aber es geht. Sind es die Gene, stand in Ihrer Homepage, und die Unterschrift, um die soll es ja offensichtlich gehen, aber ich nehme das jetzt sehr ernst, sind es die Gene, und ist ganz klar, es sind die Gene. Und wenn es die Gene sind, dann kann ich sozusagen den Vortrag beenden. Das ist das Klinikum. Also natürlich sind es die Gene, und wer jetzt versuchen will, mich zum Verräter meiner Zunft zu machen, dann wird das nicht gelingen. Ohne Gene geht gar nichts. Und wenn man die Gene nicht kennt, versteht man auch nichts. Also Humangenetik hat noch viel vor sich, und was da so epigenetisch sich andeutet, wir warten es mal ab. Im Jahre 2001 wurde mit sehr viel Publicity behauptet, das Genom sei entschlüsselt. Und das ist in diesen wirklich herausragenden Zeitschriften entsprechend publiziert. Und das steht und fällt mit der Aktivität von im Grunde zwei Persönlichkeiten. Francis Collins, den Sie da sehen, der Direktor des Human Genome Projects war, eine weltweite Assoziation von Forschungseinrichtungen, und einem Privatier, Greg Venter, den Sie hier sehen, der Leiter einer Firma war, die gesagt hat, das können wir genauso schnell. Und im Grunde sind sie auch beide relativ gleichzeitig zum gleichen Ergebnis gekommen. Herr Venter hatte allerdings den Vorteil, er konnte immer im Netz nachgucken, wie weit die anderen sind, denn die haben ihre Ergebnisse da sofort reingestellt. Aber die Behauptung, dass das Genom entschlüsselt sei und man es vielleicht so deuten könnte, dass man nun alles weiß, die ist nun völlig abwegig. Was ich hier Ihnen zeige, diese merkwürdige Liste, das ist im Sommersemester 2009 in jeder Vorlesungsstunde sozusagen aus einer Datenbank abgefragt. Online Mendelian Inheritance in Man heißt die, und dort werden alle Gene, die man neu identifiziert hat und einer bestimmten chromosomalen Region zugeordnet hat, aufgelistet. Und Sie sehen, Stand im Juni 2009 waren 11.964 Gene, und Sie sehen, wir sind wirklich aktuell, jetzt sind es 500 mehr. Aber 2001 soll das Genom entschlüsselt worden sein. Sie sehen, wir wissen nicht mal, wie viele Gene der Mensch hat. Wir schätzen 20.000 bis 25.000. Das heißt, da ist noch unendlich viel aufzuarbeiten. Wir wissen also im Vergleich immer noch sehr wenig hartes genetisches Handwerkszeug. Wenn man das jetzt bezieht auf die Erkrankungen und wir sind ja in einem Klinikum und wir machen genetische Beratungen von Familien mit Erbkrankheiten, dann sieht die Sache schon etwas bescheidener aus. Es gibt einen permanenten Zuwachs an Wissen über die Beteiligung von Genen an der Krankheitsentstehung, aber auch da ist man mit 1500 Genen wahrscheinlich eher erst am Anfang als sozusagen am Ende, mit dem Hintergrund, wir haben das alles längst verstanden. Trotzdem hat man natürlich auch im Zusammenhang mit diesen Publikationen sehr vollmundig, würde ich mal sagen, gesagt, das ist das Zeitalter der Genomic Medicine. Wir können jetzt Krankheitsrisiken, das werden wir ja gleich noch sehen, im Grunde vorhersagen und können dann ganz spezifisch auch als Ärzte darauf reagieren, also die genomische Medizin. Hier müssen wir uns mal überlegen, was das ist mit den Krankheiten. Das ist die koronare Herzerkrankung, von der ich jetzt mal behaupte, das sei gar keine erbliche Erkrankung. Das ist ja etwa 50% der Menschen sterben letztlich an Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das ist ja für die Volksgesundheit ein zentrales Problem. Mit zunehmendem Alter, wie Sie hier sehen, verändern sich die Koronarien und irgendwann stirbt dann jeder mal und viele eben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also klassischer Verschleiß, wenn Sie so wollen. Dann, was alles gut aussieht, vielleicht auch nicht, ist absolut schädlich. Das ist ja längst gut bekannt und hier sehen Sie aus diesem berühmten Netter-Atlas, der in der Medizin diese Krankheitsbilder darstellt, den Herzinfarktmann, der aus dem Lokal kommt und ist kalt und so weiter und einen Herzinfarkt erleidet. Und dieser Mann weiß eigentlich genau warum. Die Leute sind dick, sie bewegen sich nicht, sie rauchen, haben hohen Blutdruck und jeder weiß genau, das sind massivste Risikofaktoren. Mit anderen Worten, für die Genetik bleibt da ja eigentlich kaum noch Raum. Und wir kennen das sehr gut. 20% der Deutschen haben massives Übergewicht, Body Mass Index über 30, das ist schon gewaltig. 30% nicht behandelten Bluthochdruck und 74%, wie Sie hier sehen, erhöhtes Cholesterin. Das sind Leute mit höchsten Risiken und wer gesundheitsbewusst sich verhalten würde und diese Dinge in den Griff nehme, könnte seine Lebenserwartung sicher deutlich verlängern. Mit anderen Worten, wo sind da die Gene? Und dass das gut zusammenpasst, sehen Sie an dieser Grafik. Das sind die Nichtraucher und das sind die Raucher. Die haben ein geringes Serumcholesterin und einen geringen Blutdruck. Und wenn der Blutdruck höher ist, bei niedrigem Cholesterin, dann ist das Risiko etwas höher. Und die höchsten sind die mit hohem Cholesterin und hohem Blutdruck und bei den Rauchern sozusagen noch eins draufgesetzt. Das stimmt also alles, wie wir es erwarten. Mit anderen Worten, irgendwie passt das doch nicht. Eben haben Sie gesagt, die Zwillinge, die eineigen, sehen unterschiedlich aus. Das sind alles eineige Zwillinge und ich finde dieses Bild immer faszinierend. Die sehen nämlich enorm ähnlich aus. Da gibt es mal ein paar Unterschiede, aber das ist ein tolles Bild. Selbst diese Hüte, alles ist da genetisch mitbedingt. Und die Frage ist, und das wissen wir natürlich irgendwie schon lange, was können wir denn als genetischen Anteil an der Entstehung dieser Erkrankung überhaupt erwarten? Und das lehren letztlich natürlich die Zwillinge. Sie sehen hier, es ist in den Genen, also auch wer dick ist, behauptet ja immer, das sind die Gene. Also sind es dann doch wieder die Gene. Jetzt machen wir mal das Umgekehrte und sagen, die koronare Herzerkrankung ist überhaupt gar keine umweltbedingte Erkrankung, sondern das ist eine genetische Erkrankung. Warum? Wenn ich zweieige Zwillinge nehme und wenn einer, Sie müssen sich das Experiment jetzt vorstellen, im Alter von 36 bis 55 einen Herzinfarkt erleidet, dann hat der zweieige Zwillingsbruder, Schwester ein fünffach erhöhtes Risiko, auch einen Herzinfarkt zu erleiden. Das ist schon erheblich, aber Sie sehen, mit zunehmendem Alter des Eintritts dieses Infarktes nimmt das Risiko deutlich ab. Das heißt, der frühe Herzinfarkt scheint offensichtlich irgendwas mit Vererbung in besonderem Maße zu haben. Das, was Sie eben gesehen haben als Zwillingsbild, das wird hier deutlich bei den eineigen Zwillingen, wo dieser Effekt sehr viel deutlicher wird. Mit anderen Worten, wenn ich einen eineigen Zwillingsbruder hätte, der einen Infarkt bekommt in relativ jungem Alter, dann wird es extrem brenzlig. Dass das jetzt noch nicht sauber die Umweltfaktoren subtrahiert, ist klar, aber das ist zumindest doch ein gewisses Argument dafür, dass Erbanlagen eine Rolle spielen könnten oder können. Unser Modell für die Erklärung dieser, wie wir sagen, Volkskrankheiten, der häufigen Erkrankungen, ist relativ einfach. Wir nehmen eine Disposition, das ist ein Zusammenspiel von umweltbedingten Einflüssen und Erbanlagen, und bei Überschreiten eines bestimmten Schwellenwertes würde dann die Erkrankung eintreten. Wer viel Genetik mitgekriegt hat, bei dem reicht wenig ungünstige Umwelt, um die Erkrankung dann auszulösen, und umgekehrt genauso. Sie können sich nur begrenzt schützen, wenn Sie sozusagen massive Umwelteinflüsse haben. Und was wir schon lange wissen ist, und das ergibt sich dann aus den Überlegungen von eben, dass die erstgradig Verwandten eines Betroffenen ein erhöhtes Erkrankungsrisiko deshalb in der Regel haben, weil sie über mehr Umwelteinflüsse, um mehr genetische Einflüsse verfügen. Polygenie heißt, es ist nicht nur ein Gen, es sind viele Gene. Und da liegt ein Teil des Problems, der Erklärung. Denn die Volkskrankheiten aufzuklären und deren genetische Basis ist extrem komplex, denn wir wissen gar nicht erstmal, wie viele Gene eine Rolle spielen und in welchem Ausmaß sie tätig sind. Das heißt, selbst wenn man die Gene beschreiben könnte, könnte es sehr unterschiedliche Profile geben. Und das Ergebnis wäre sozusagen trotzdem das Überschreiten einer Schwelle. Das Quantifizieren dieses Risikos ist extrem schwierig. Wir kennen sehr viele Kandidatengene, eine große Fülle. Und die Schlussfolgerung bei den klassischen Volkskrankheiten ist eben die, dass der prädiktive Wert eines einzelnen Gens sehr klein ist. Wenn Ihnen also einer einen Gentest mit einem Gen verkaufen will, Vorsicht, das ist eben nur ein Gen in einer komplexen Kaskade beziehungsweise in einem komplexen Zusammenspiel vieler Gene. Und das macht die Schwierigkeit der genetischen Erklärung dieser häufigen Volkskrankheiten aus. Wir haben eben mit vielen Genen zu kämpfen und wissen im Einzelfall nicht, welchen Beitrag ein Gen hat. Und das ist der Unterschied zu den monogenen Erkrankungen, mit denen wir im Wesentlichen zu tun haben. Die klassischen Erbkrankheiten, ein mutiertes Gen führt in der Regel zur Erkrankung, und das sind dann die hohen Risiken innerhalb einer Familie. Diese Krankheiten sind nur extrem selten insgesamt. Um ein bestimmtes Profil beschreiben zu können, müssten Sie also sehr viele solcher Gene identifizieren und beschreiben, und dann könnten Sie sagen, aha, diese Person hat dann ein hohes Risiko. Es sind also sehr viele, ein einzelnes Gen hilft da nicht weiter, und Sie finden selbst dann, wenn Sie sehr viele Risikogene haben, immer noch eine Überschneidung mit einer Normalbevölkerung. Sie sind also immer noch begrenzt in der Aussage. Das ist sozusagen die klassische Basis für Volkskrankheiten. Lassen wir das nochmal an einem Beispiel Revue passieren lassen. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ich bin hier, ich kann Sie praktisch gar nicht sehen. Wenn man es ein kleines bisschen mich entblenden könnte, so kann ich gar nicht mit Ihnen kommunizieren. Sie sehe ich, aber eine Person ist schwierig. Ich war eben auch im Gropiusbau und habe mir da die beiden Ausstellungen noch angeguckt. Das ist Willem de Kooning. Die Amerikaner sagen de Kooning und die Holländer sagen natürlich de Koning, weil er als Kind nach Amerika gegangen ist. So ist schon wesentlich besser. So kann ich ein bisschen ins Publikum sehen. Abstrakter Expressionist, Sie werden das nachher sehen. Hier ist er. Und dieser Willem de Kooning, der ist an der Alzheimerschen Erkrankung letztlich erkrankt. Und das ist hochinteressant in der Diskussion. Er war nachher kaum noch ansprechbar, hat aber fantastische Werke weiter gemalt. Und die Frage ist, wie lange darf man solche Bilder auf dem Kunstmarkt offerieren, obwohl der Künstler sozusagen aus der Außensicht nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Und irgendwann hat die Familie gesagt, ab jetzt werden keine Werke mehr verkauft. Das ist also ein interessanter Aspekt. Nehmen wir mal die Alzheimer'sche Erkrankung. Die sehen Sie jetzt hier. Wir haben über Zwillingsstudien gesprochen. Und wenn das jetzt zweieiige Zwillinge sind und ich hätte eine betroffene Schwester oder Bruder, dann wäre mein eigenes Erkrankungsrisiko knapp 30%. Das ist dreimal mehr als das, was ich ohnehin habe, was jeder von Ihnen hat, wenn er 90 Jahre alt wird, 10% etwa. Wenn ich aber einen eineigen Zwillingsbruder habe, der erkrankt, dann ist mein Erkrankungsrisiko, wäre mein Erkrankungsrisiko 60%. Zum Glück habe ich keinen Zwillingsbruder, also kann ich auch das 60%ige Risiko nicht haben. War das logisch? Ich bin jetzt im Moment verwirrt und nicht ganz sicher, aber gut. Ja, was sagt diese Zahl? Die sagt doch, wenn es uns gelänge eines Tages, alle Gene, die an dem Zustandekommen der Erkrankung beteiligt sind, zu identifizieren, dann kann bezogen auf eine große Gruppe der prädiktive Wert, das, was ich vorhersagen kann, eigentlich nicht höher sein als die 60%. Mit anderen Worten, da fehlen ja noch 40. Das ist viel und ist sicher ein Argument für die Beteiligung von Genen. Das ist aber zu wenig, um sozusagen die Schlussfolgerung zu ziehen, das ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Eines der Themen der modernen Humangenetik ist die Entschlüsselung der komplexen Erkrankungen. Und Sie sehen, für die Alzheimer-Erkrankung, die ja auch volkswirtschaftlich höchste Bedeutung hat, wie die Situation aussieht. 2003 wurden alleine 90 Assoziationsstudien veröffentlicht und man hat 127 Gene benannt, die an der Entstehung beteiligt sind. Und da kann man schon sehen, wenn es nur 60% erklärt und wir haben 127 Gene, wird die Sache extrem schwierig, unübersichtlich und eigentlich nicht mehr richtig fassbar. Und es gibt allerdings einzelne Risikogene, die zu einem deutlich höheren Risiko führen. Und das ist dann auch eine Diskussion. Mit anderen Worten, die Gene sind beteiligt, aber sie sind in einer hochkomplexen Form beteiligt, die uns bei den klassischen Erkrankungen kaum erlaubt, sozusagen ein paar rauszunehmen und zu sagen, Sie haben jetzt ein hohes Risiko. Hier ist Willem de Kooning mit seinem Spätwerk schon in relativ fortgeschrittener Erkrankung und das sind fantastische Bilder. Diese Art von Studien, sogenannte Assoziationsstudien zum Auffinden von krankheitsverursachenden Veränderungen, wurden für alle großen Erkrankungen gemacht. Genomweite Assoziationsstudien, Sie sehen das hier für schizophrene Psychosen, viele genetische Regionen, die man angeschuldigt hat. Aber letztlich ist der Beitrag eines einzelnen Gens doch sehr klein. Und Sie haben es eben in der Einführung gehört, diese Ergebnisse sind in der Summe dann doch enttäuschend gewesen, weil man erhofft hat, damit lösen wir viel mehr und können viel mehr erklären. Wir haben viel zu viele Gene mit offensichtlich viel zu kleinem Beitrag. Und wir haben in unserer medizinischen Genetikzeitschrift das mal beleuchtet für die Summe aller klassischen Volkskrankheiten und es sieht tatsächlich so aus, dass es derzeit keinen Sinn macht, auf Risikogene für diese wichtigen Erkrankungen zu untersuchen, weil man gewissermaßen praktisch nie eine Konsequenz daraus ziehen kann. Summa summarum, der Beitrag der Gene ist vorhanden, sie zu fassen ist komplex. Es scheint noch irgendwas anderes zu geben. Dennoch, und das ist natürlich die technische Entwicklung, die Sequenziermöglichkeiten werden sehr viel besser. Das erste Genom hat letztlich in der Summe 2001 Milliarden gekostet zu sequenzieren und heute ist die Erwartung, dass wir das vielleicht in einem Bereich von 10 Jahren für $1,000 machen können. Das gilt ja auch für die Computertechnik, Moore'sches Gesetz, die Speicherkapazitäten nehmen exponentiell zu. Die Zeit, wie Sie sehen, und Kosten spielen keine Rolle mehr. Wir werden bald jeder für uns das Genom vollständig entschlüsseln können, sequenzieren können. Und die Frage ist, was macht man damit? Man kann das heute schon für eine sehr große Anzahl von Genen im Netz, 23andMe, das bezieht sich auf die 23 Chromosomen, und da können Sie schon eine riesen Anzahl von genetischen Risikogenen identifizieren lassen. Sie sehen hier für alle möglichen Erkrankungen, aber die Frage ist, was kriegt man denn daraus? Und hier sehen Sie die beiden Superhelden der Humangenetik, James Watson, der die DNA ja entschlüsselt hat, vor über 50 Jahren, und den Greg Venter, den haben Sie eben schon mal gesehen, mit seiner Firma. Und beide haben in einer relativ frühen Phase ihr Genom vollständig sequenzieren lassen. Und die Frage ist, was ist denn rausgekommen? Das sehen Sie hier. Bei James Watson hat man folgende Risiken festmachen können. Der Mann ist jetzt 80. Ein geringeres gegenüber der Allgemeinbevölkerung Asthma-Risiko, Kolonkarzinom etwas erhöht, Multiple Sklerose erhöht, Infarktrisiko geringer, Schuppenflechte etwas geringer, Restless Legs. Das sind alles Gene, Gene, von denen man weiß, dass sie eine Beteiligung an der Entstehung dieser Krankheiten haben. Und mit der Identifizierung dieser Gene ist man natürlich auf der Spur, die Pathogenese, die Krankheitsentstehung auch dieser Erkrankung zu erforschen. Also ich würde sagen, das hat große Bedeutung, nur nicht als Angebot für Sie, sich testen zu lassen und Sie kriegen dann sowas. Und die Frage muss man natürlich stellen, wenn jemand 80 geworden ist, greift das natürlich nicht mehr, der kriegt sicher kein Asthma mehr. Was wäre gewesen, wenn er das als 30-Jähriger gewusst hätte? Was wäre gewesen, wenn seine Eltern das als 2-Jähriger gewusst hätten? Was wäre gewesen, wenn die Eltern das vorgeburtlich schon gewusst hätten? Die Anwendung ist hochproblematisch, denn das ist alles moderat, aber da kann ja auch mal ein sehr viel höheres Risiko drunter sein, wie man dann damit umgehen kann. Das ist enttäuschend und was kam jetzt plötzlich? Die Erkenntnis, der Mensch ist ja irgendwie ein Genzwerg. Früher, vor 10 Jahren, hatte ich auch Dias, da stand drauf, der Mensch hat etwa 100.000 Gene. Jetzt musste man das dramatisch abrüsten und sagen, vielleicht 25.000. Und wo wir uns dann bewegen, sozusagen mit unseren Genen, das sehen Sie hier. Das Frühstücksbrötchen, der Reisgetreide hat doppelt so viel Gene wie wir. Wenn man so ein Brötchen ansieht, dann hat man den Eindruck, dass das wesentlich intelligenter guckt morgens. Also die Zahl der Gene, und wir kommen jetzt, Sie wundern sich ja, angekündigt war das Epigenetik, Sie kriegen jetzt einen Crashkurs klassische Humangenetik, aber es, spätestens hier merkt man doch, obwohl wir so wenig Gene haben, sind wir doch relativ komplex organisiert, ob das nur an den Genen liegt. Viele Gene machen offensichtlich, ja, wer weiß, vielleicht ist das Getreide ja hochintelligent, ich weiß es nicht. Man weiß es eben nicht richtig. Also irgendwie ist das mit der Zahl der Gene nicht der entscheidende Schlüssel. Das haben wir vielleicht lange gedacht. Und dann wird es noch dramatischer. Der Mensch ist so komplex wie der Fadenwurm. Er hat nämlich genauso viel Gene ungefähr. Und das ist natürlich beängstigend für uns. Da, ja, die Krönung der Schöpfung. So, und dann kommt wieder der Francis Collins, der rechte Absatz hier. Die Leute sind ja klug. Während die Gene einfacher Organismen nur für die Ausbildung von einem einzelnen Protein angelegt sind, nämlich der Wurm, der hat so genauso viel Gene und genauso viel Proteine hat der, können menschliche Gene weit komplexere Eiweiße bilden, also eine ganze Reihe von Eiweißen, die von einem Gen sich ergeben, aus einem Gen. Und dann haben sie nicht nur eine Funktion, sondern auch noch mehrere. Und wenn man jetzt Proteine in einer bestimmten Kombination sieht, dann wird es hochkomplex. Also die Gene machen bei Menschen offensichtlich komplexere Proteinmuster, ist die Botschaft. Das ist aber nur ein Teil der Wirklichkeit. Hier ist auch so ein Seeigel mit seinen wenigen Genen und das sieht ja aus wie ein Schaltkreis, das ist auch sowas. Die Gene können natürlich sehr komplex miteinander interagieren, sie haben Regelkreise, das heißt, selbst so ein niederer Organismus, der hat schon ein komplex verschaltetes System. So einfach ein Gen, ein Protein kann es nicht sein. Man kann sich vorstellen, wenn hier ein Gen eine Über- oder Unterfunktion hat, kann das zum Teil reguliert und gesteuert werden. Also ein komplexes funktionelles Netzwerk. Ja, und das ist natürlich ein Jammer, wenn man das sieht. Ich habe das ja auch schon gelegentlich mal vor Psychotherapeuten und die haben natürlich sofort ihre Interpretation, was mit diesen ist, helles Entsetzen. Und da macht sich offensichtlich einer aus dem Staub. Und wenn das ihre Sehkraft erlaubt, das sind Basen. A, G, C, irgendjemand macht sich da aus dem Staub. The case of the missing heritability. So, und jetzt wird da gesagt, when scientists opened up the human genome, they expected to find the genetic components of common traits and diseases. Haben wir ja eben gesagt. Alles ist lösbar. But they were nowhere to be seen. Die sind weg. Wo sind die geblieben? Und Sie sehen, das sind klassische Humangenetiker, die sind entsetzt. Die halten eben auch keine Vorträge über Epigenetik, um sich noch zu retten. Die sind einfach entsetzt. Und jetzt kommen wir, das war wichtig, weil es geht nicht ohne Gene und ohne das Verständnis, wie Gene zusammenarbeiten. Jetzt kommen wir sozusagen sofort zum Thema. Nämlich aus einer Beobachtung, die man sehr gut kennt. Wenn Kinder ein niedriges Geburtsgewicht haben, dann haben die erhöhte lebenslange Risiken für bestimmte Erkrankungen. Das ist sehr gut bekannt, seit langem. Mit anderen Worten, wie hat man das erklärt? Es gibt offensichtlich Mechanismen, die diesen Kindern helfen, in dieser schwierigen Anpassungssituation nach der Geburt zu überleben, aber offensichtlich führen die im späteren Leben zu erhöhten Risiken. Einfach und ein Effekt ist, das autonome Nervensystem wird maximal aktiviert, mit anderen Worten, der Blutdruck steigt und. Und das ist nachher im weiteren Leben eher schädlich. Gut, kann man sagen, das ist nun mal so. Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Ein sehr ernstes Kapitel der Geschichte war ein unfreiwilliges wissenschaftliches Experiment, nämlich der holländische Hungerwinter, die deutsche Belagerung in um Amsterdam war eine sehr große Gruppe von Menschen, die durchschnittlich 1000 Kilokalorien pro Tag hatten, die also in diesem extremen Winter gehungert haben. Und diese Kohorte, die ja kein wissenschaftlich geplantes kein wissenschaftlich geplanter Versuch war, wird aber von Holländern heute immer noch weiter erforscht. Denn man kennt natürlich sehr genau die Personen, wann sie geboren wurden, wo sie geboren wurden und kann rückschließen, wie sie im Verhältnis zu diesem dann über Monate andauernden extremen Nahrungsmangel sich verhalten haben, weil man es genau datieren kann. Und da kam was sehr Interessantes raus. Nämlich die Kinder, die geboren werden, das liegt auch noch nahe, das habe ich ja eben im Wesentlichen gezeigt, haben erhöhte Risiken. Aber, und das ist das Interessante, nicht nur die Kinder, weil man sagt, naja, die haben eben intrauterin in der Gebärmutter auch zu wenig Nahrung gekriegt. Nein, in der nächsten Generation finden wir diese Effekte in etwas abgeschwächter Form aber wieder. Und das ist eigentlich ein Befund, der gar nicht so ganz neu ist. Hier ist eine Publikation von 1975 gemacht, bei Ratten. Man hat nämlich diesen Ratten, während sie trächtig waren, sehr wenig Nahrung gegeben, den Muttertieren, und hat dann die Geburtsgewichte der Jungen beobachtet. Die waren deutlich geringer. Das ist quasi das, was bei Menschen genauso bekannt ist. Aber, und das ist das Hochinteressante, Sie sehen hier, in den nächsten drei Generationen blieb der Effekt weiter bestehen. Das heißt, die Mutter, das Muttertier hatte zu wenig Protein, und drei Generationen weiter finden wir diesen Effekt immer noch, obwohl diese Mütter der nachfolgenden Generation ja durchaus normale alimentäre Verhältnisse hatten. Das ist ein hochspannender Mechanismus. Es muss also irgendwas weitergereicht werden, was dann diesen Effekt bewirkt. Es muss Mechanismen geben, und wenn wir davon ausgehen, dass das was mit Genen zu tun hat, Expression heißt das An- und Abstellen, die Aktivität der Gene, es muss also Mechanismen geben, die die Genexpression der nächsten Generation durch Umwelteinflüsse steuern kann, die aber vielleicht ganz weit zurückliegen, Generationen weit zurück. Und das ist ein hochspannender Ansatz, den es jetzt weiter zu untersuchen geht. Und da sind wir genau beim Thema. Wir haben die Gene, ohne Gene geht gar nichts, aber sie können offensichtlich in ihrer Funktion beeinflusst werden und dieser Effekt hält an. Transgenerationeneffekt, er wird vererbt, aber er wird nicht vererbt durch Veränderung der Erbsubstanz selbst, sondern offensichtlich durch die Regulation und die Expression dieser Gene. Basics, Sie haben die DNA und da sind die Gene kodiert gewissermaßen, dann gibt es die Messenger-RNA, das nennt man Transkription und an den Ribosomen wird dann das Protein nach diesem Muster gebildet. Aber das ist sozusagen beim Fadenwurm genauso wie bei uns. Bei uns sind aber offensichtlich die Steuerungsmechanismen, die Schalter, andere, komplexer. Und das ist offensichtlich die Epigenetik. Und in dem Editorial war eines der Punkte, warum wir die Gene nicht identifizieren für die großen Erkrankungen. Epigenetics schreibt, steht dann hier, Changes in gene expression that are inherited, also die vererbt sind, but not caused by changes in genetic sequence. Also es wird die Genexpression regulativ beeinflusst und dieser Zustand kann offensichtlich an die nächste Generation weitergegeben. Confuses things further, denn wir finden auf der DNA-Ebene keine Veränderung, weil wir die Steuermechanismen nicht, wenn wir das sequenzieren, erfassen. Definition Epigenetik, und wir sind jetzt tatsächlich mitten in dem Punkt, 1942 definiert von dem Herrn Weddington. Die Epigenetik beschäftigt sich mit der Weitergabe von Eigenschaften an Nachkommen, die nicht auf Abweichung in der DNA-Sequenz zurückgehen, sondern auf eine vererbbare, weitergebbare Änderung der Genregulation und Genexpression. Das ist sozusagen die komplexe Definition. Heute wird Epigenetik auch breiter verstanden im Sinne von alles, was Steuerung von Genen beeinflusst, hat mit Epigenetik zu tun. Wir nehmen aber hier bewusst die Definition, das Weiterreichen in nächste Generation. Sehr viele hochkomplexe Mechanismen sind dafür verantwortlich und wir selbst werden uns nur mit zweien befassen, und zwar die DNA-Methylierung. Viel mehr brauchen Sie eigentlich nicht zu behalten. Methylierung, was ist das? Normalerweise ist das so, Sie haben auf der DNA hier aufgerollt, auf den Ribosom haben Sie die DNA, und wenn das so aussieht wie hier, dann wird Messenger-RNA gebildet und das Protein. Aber wenn Methyl-CH3-Gruppen, wenn die dort angebaut sind, dann findet der Ablesevorgang, kann nicht stattfinden. Dieses Gen, wenn es eins ist, kann nicht abgelesen werden, weil diese CH3-Gruppen da dran sind, methyliert. Gene, die methyliert sind in bestimmten Bereichen, können nicht abgelesen werden, es wird kein Protein gebildet. Ein ganz kleiner Exkurs, das ist natürlich für uns lebenswichtig. Wenn wir 25.000 Gene in jeder Zelle haben, wie kann es dann zu einer Differenzierung? Wir haben über 200 verschiedene Gewebe im Körper. Die Leberzelle sieht ja nun völlig anders aus in ihrer Funktion als eine Hautzelle. Das heißt, jeweils ist wahrscheinlich nur ein Drittel der Gene aktiv. Dieser Mechanismus, Gene sozusagen abzuschalten, ist für die Differenzierung absolut lebenswichtig. Wenn alle Gene überall voll funktionstüchtig wären, gäbe es diese Differenzierung nicht. Und da sind wir genau bei der Stammzelldiskussion. Die totipotenten Stammzellen, aus denen können sich noch alle Gewebe entwickeln, wenn man die Schalter richtig umlegt. Und später differenzierte Zellen, da sind schon Schalter umgelegt, die lassen sich dann nicht mehr reversibel beeinflussen. Nochmal, wir haben zwei Mechanismen, die methylieren die CH3-Gruppen, schaltet Funktion aus, Gene werden nicht abgelesen, und die Histone, an denen das passiert, da gibt es dann auch noch einen Mechanismus, die werden acetyliert, brauchen Sie aber nicht zu wissen, die schalten gewissermaßen ein. Wir haben also Schalter an der DNA, die uns erlauben oder die dem Organismus erlauben, Gene selektiv ein- und abzuschalten. Und davon wird in jedem Gewebe, in jedem Menschen, in jedem Tier Gebrauch gemacht. Und Sie hatten es eben angedeutet, die Epigenetik hat einen Wahnsinns eine unglaubliche Bedeutung plötzlich bekommen. Und Sie sehen hier in einer Google-Suchbegriff-Abfrage, hier fehlen jetzt die Namen, die dokumentieren das ja, wenn man sie Epigenetics abfragen, es gibt unendlich viele Abfragen dazu und das alles quasi in den letzten Jahren. Und hier sehen Sie auch, der Artikel ist von 2007, allein 2500 Artikel, wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Epigenetik. Vor allen Dingen spielt es in der Tumorentstehung eine gewisse Rolle, worüber ich jetzt aber nicht reden will. Und was man in der wissenschaftlichen Literatur findet, findet man dann auch in der etwas laienartigeren Literatur und auch mittlerweile in relativ guten Büchern, wer das nochmal vertiefen will. Da sind im Grunde die Experimente, von denen ich jetzt Bericht habe, aber noch berichten werde, sind da auch sehr gut allgemeinverständlich zusammengefasst. Das Thema ist angekommen, sagen wir mal. Ja, jetzt noch, es gibt aber nur wenige wirklich gute wissenschaftliche Belege für diesen Mechanismus. Und einer ist der, man hat sogenannte Endocrine Disruptors. Was sind das? Das sind Pflanzenschutzmittel. Wenn die gegeben werden, trächtigen Tieren, dann haben die Nachfahren eine verminderte Fertilität. So, Spermienzahl, Spermienqualität ist verändert. Aber nicht nur in der ersten Generation, sondern auch, das sind die schwarzen Säulen, in den nachfolgenden Generationen. Und wie funktioniert das? Das weiß man, weil man es gemessen hat, über Methylierung. Da werden also Gene methyliert, Funktionen ausgeschaltet, die machen die Unfruchtbarkeit, Spermienzahl, Spermienqualität, und das kann vererbt werden in die nächsten Generationen. Ganz handfeste, absolut nachvollziehbare Mechanismen, Methylierungsmuster werden offensichtlich, können weiter vererbt werden. Ein ähnlich hochinteressantes Modell in Nature Genetics, das ist sozusagen die höchste genetische Zeitschrift, die es gibt, ist die sogenannte Agouti-Maus. Was ist das für eine Maus? Die hat ein bestimmtes Gen, und wenn das maximal aktiviert ist, dann haben die eine braune Fellfarbe, sind aber schwerst krank, die Tiere, weil sie quasi wie übergewichtige Menschen mit Diabetes all diese Risiken haben und sie sterben früher. Und an der Fellfarbe kann man sehen, wie aktiv das Gen da ist. So, wenn das Muttertier eben einen hohen Anteil aktivierter Gene im Körper hat, dann ist die Ausprägung der nachfolgenden Generation davon beeinflusst. Das wird weitergegeben. Und das ist nachweisbar an diesem Gen, was man identifiziert hat, der Methylierungsstatus, und der kann weitergegeben werden. Die sind also nicht methyliert, dieses Gen funktioniert, schadet dem Tier. Und das wird so weitergegeben. Und jetzt sind wir bei einem Aspekt, der von höchster Bedeutung ist. Wir könnten uns doch überlegen, dass wir diesen Tieren irgendwelche Substanzen geben, damit die CH3-Gruppen sich da wieder anheften. Und was sind das für Substanzen? Bestimmte Vitamine, Folsäuren. Das heißt, man könnte mal versuchen, diese Tiere mit Folsäure zu behandeln und mal gucken, was da abläuft. Und in der Tat funktioniert das. Man hat also diese Methylgruppen geliefert, die den Tieren fehlten, hat das Gen, was schädlich ist, damit stillgelegt weitestgehend, und diese Tiere und deren Nachfolgegeneration waren weniger schwer betroffen. Mit anderen Worten, wir können offensichtlich durch eine Einflussnahme, wenn Sie so wollen, Diät oder Gabe von Substanzen, diesen Methylierungsstatus doch verändern und nicht zwangsläufig so weitergeben. Und das ist hier nochmal geschildert, Sie können sozusagen diese gelbe Farbe durch Gabe dieser Methylgruppensubstanzen dann günstig beeinflussen. Und plötzlich kriegen alle möglichen Dinge wieder eine Bedeutung, die wir natürlich immer etwas belächelt haben. Ich wäre sehr vorsichtig, weil natürlich genau solche Mechanismen da eine Rolle spielen können. Aber man darf sich das nicht zu simpel vorstellen, denn wenn ich jetzt so eine Substanz nehme, die plötzlich meine Gene methyliert, dann schalte ich natürlich auch solche aus unter Umständen, die ich dringend brauche, deren Funktion. Ob das nun gut ist, wenn ich sowas schlucke oder nicht, das ist damit überhaupt nicht gesagt. Ein anderes, eher kurioses Modell, aber ich zeige es deshalb hier, weil es sozusagen auf ein Gen zurückgeführt werden kann. Hier gibt es merkwürdige Fehlbildungen, die haben nämlich diese Schwanzdeformität, diese Mäuse, und das hat genau mit der Methylierung eines Gens zu tun, und diese Methylierungsmuster können dann auch an nächste Generationen weitergegeben werden. Das geht, ist auch natürlich völlig unbedeutend für uns jetzt in der Anwendung. Hier geht es nur darum, dass das Prinzip funktioniert. Und im Grunde das zentrale Experiment, und deshalb hat die Epigenetik auch in der Medizin und gerade auch in der Psychotherapie, in der Psychologie, Psychiatrie, Psychosomatik so eine ganz große Aufmerksamkeit erregt, das will ich jetzt zeigen. Das ist wirklich atemberaubend. Es gibt eine ganz alte Beobachtung aus der Verhaltenstierpsychologie, wenn Sie so wollen, Verhaltensforschung, die ja sehr viel Tierbeobachtung gemacht hat, die gut belegt sind. Wenn Sie Rattenjunge, wie Sie sie hier sehen, sehr sorgfältig in eine Umgebung bringen, wo sich die Muttertiere um ihre Kinder kümmern, dann haben diese Tiere ganz bestimmte Eigenschaften. Die sind nämlich mutig, ruhig und selbstbewusst, sage ich jetzt mal. Und wenn Sie das nicht machen, das können Sie als Experiment machen, die Muttertiere werden entzogen, die kriegen dann zwar dort ihre Nahrung mehr oder weniger, aber diese Tiere sind ängstlich und auf jeden Fall merkwürdig. Das ist gut bekannt seit langem und immer wieder nachweisbar in so einer Versuchsanordnung, und die bisherige Erklärung war natürlich gut, die lernen das. Die Frage ist, und die müssen wir natürlich auch diskutieren, welches Verhalten in welcher Situation ist denn eigentlich gut? Wenn Sie ein mutterloses Tier sich vorstellen, dann ist vielleicht gar nicht so gut, wenn das nun mutig, ruhig und selbstbewusst ist, weil es dann hochgradig gefährdet ist. Vielleicht ist das gerade auch sozusagen ein Mechanismus, der das Tier vor den Gefahren fernhält. Man muss vorsichtig mit der Deutung sein, in wessen Sinne so ein Mechanismus positiv zu sehen ist. Und plötzlich kommt von der Arbeitsgruppe von dem Herrn Mini diese Arbeit, die nachweisen können, dass genau dieser Mechanismus epigenetisch mit Methylierungsmustern zu tun hat. Sie brauchen jetzt keine tiefgehenden Erklärungen nachzuvollziehen. Man konnte zeigen, dass diese Tiere, wie Sie hier sehen, erhöhtes Serotoninspiegel haben, und diese Serotoninspiegel über zwei Wege, die auch jetzt nicht wichtig sind, die führen dazu, und das ist das Ergebnis, dass mehr Glucocorticoid-Rezeptor, also Glucocorticoid, das sind Nebennierenrindenhormon, Rezeptoren in einer bestimmten Hirnstruktur gebildet wird. Das heißt, epigenetische Muster schalten dort eine Genfunktion ein, und die wird verursacht durch diese Verhaltensaktivität, durch dieses Verhalten der Muttertiere. Die lecken ihre Jungen, und dieses Gen ist plötzlich demethyliert und funktioniert. Sie haben mehr Glucocorticoid-Rezeptoren im Hippocampus. Das ist unglaublich, weil das dann auch in die nächste Generation partiell so weitergegeben wird. Das heißt, wir haben Verhalten, von dem wir jetzt sagen können, das verändert sozusagen die Regulation eines bestimmten Gens, was dann nicht mehr abgeschaltet ist, sondern angeschaltet wird. Methylgruppen sind weg. Und der Herr Mini hat 2004 gesagt, und bei Menschen, die Lage dürfte allerdings komplizierter sein als bei den Nagern, weil man viel komplexere Wechselwirkungen hat. Aber ich bin überzeugt, dass wir etwas Vergleichbares finden. Vergleichbar hieße, dass sozusagen Brutpflege in Anführungsstriche irgendwo Regulation verändert, nachhaltig, und damit auch bestimmte psychische Eigenschaften mit psychischen Eigenschaften korreliert werden kann, um es mal ganz salopp zu sagen. Und der Hermini hatte recht, und das ist sozusagen unglaublich und noch abenteuerlich. Sie sehen, er ist wieder hier, der Senior Author, so nennen wir den Letztautor aus seiner Arbeitsgruppe. Er hat nämlich bei Menschen nach einem Modell gesucht für Kinder, die keine Zuwendung hatten, und zwar in extremster Form. Und das ist eben fast nicht nachvollziehbar, dass jemand so ein Experiment machen kann. Er hat nämlich Personen genommen, die sich suizidiert haben, umgebracht haben, und von denen bekannt war, dass sie als Kinder missbraucht worden sind. und hat die verglichen mit anderen Suizidopfern und gleichaltrigen Nicht-Missbrauchten. Und die Hypothese ist, wenn man den Glukokortikoidrezeptor nimmt, könnte das ein Modell, das klingt schrecklich, aber so ist das wissenschaftlich, könnte ein Modell für die nicht umsorgten Kinder sein. Das ist also eine ganz klare Hypothese, mit der diese Studie begonnen worden ist. Und was Sie hier sehen, ist die Glukokortikoid-Rezeptor-Messenger-RNA, das heißt die Aktivität dieses Gens, ist bei den Suicide-Abused signifikant geringer. Das heißt, der Unterschied ist signifikant. Und dasselbe ist der Methylierungsstatus in diesem Gen. Das ist deutlich methylierter, also abgeschaltet. Mit anderen Worten, Sie haben das, was Sie in dieser Tieranordnung von der alten Beobachtung erklären konnten mit dem Ab- und Anschalten eben dieses Glukokortikoidrezeptors, konnten Sie beim Menschen in dieser Form nachweisen. Und da gilt ja auch, dass diese Muster als Transgenerationeneffekt weitervererbt werden können. Und das ist natürlich eine unglaubliche Botschaft, die hinter dieser Arbeit steckt. Und sofort kommt natürlich, jetzt sind Sie alle ganz ernst, Mothering Style and Methylation. Ja, Sie sehen es dann hier, Loving Mothers, ne, ist dann gut für die Kinder und deren Kinder vielleicht. Und der Spiegel, den müssen wir jetzt ganz anders befragen, wie viel Mutter braucht denn das Kind? Ich will mich jetzt in keine ideologischen Diskussionen hier einlassen. Und wenn Sie jetzt noch weiter denken, dann müssen wir mal bei den Ägyptern Rat holen. Und zwar uns als Gesellschaft befragen. Bei den Ägyptern, da ist es eben gut dokumentiert, wahrscheinlich gilt es für alle Kulturen mehr oder weniger, gab es Perioden von über 1000 Jahren, das sind ja mehr als 30 Generationen, ohne einen erkennbaren gesellschaftlichen Fortschritt. Die Urgroßeltern machten genau dasselbe wie die Enkel. Vollkommen gleiche Strukturen. Können Sie sich in der heutigen Zeit eine solche Gesellschaft vorstellen? Das ist unvorstellbar. Wenn wir also postulieren, dass Umwelt und Veränderungen irgendwie unser Epigenom beeinflussen und auch sozusagen an weitere Generationen weitergeben können, dann haben wir plötzlich eine völlig andere Welt, in der wir leben. Und hier auf dem Flohmarkt vor ein paar Wochen habe ich dieses Stickbild gekauft, die gute alte Zeit. So, und die gute alte Zeit, die jetzige Zeit. So, und wenn Sie jetzt extrapolieren, wo wir jetzt sind, wir sind ja in einer unglaublich rasanten Gesellschaft, die uns aus dem Ruder zu laufen droht, weil wir natürlich nur noch hinterherlaufen können. Aber wir müssen es sozusagen von unserer biologischen Möglichkeit der Reaktion irgendwo sehen. Das ist jetzt ein Fantasie-Exkurs, weil es natürlich dazu nichts Epigenetisches gibt. Aber wir werden auch dieses rauf und runter regulieren, in die nächsten Generationen gar nicht mehr funktionstüchtig hinkriegen. Wahrscheinlich, und das ist ja die These eben auch dieser Leute, der rasante Stillstand, irgendwie werden wir überfordert. Ich glaube, letztlich wird sich das auf einer biologischen Ebene in ganz anderer Form irgendwie wiederfinden. Ja, das war das Stichwort Stickbild. Dieses fantastische Werk besitze ich zu Hause und ich behaupte einfach, sie lächelt noch eindrucksvoller als das Original selbst. Und das können ja nur Frauenhände schaffen. Ich tue uns Männern da wahrscheinlich jetzt nicht besonders Unrecht, aber das ist immer wieder fantastisch. Und da sind wir auch wieder bei den biologischen Phänomenen. Das sogenannte Imprinting, das Prägen von Genen. Was ist das denn? Es gibt geschlechtsabhängige Methylierungsgeschehnisse. Was soll das jetzt? Hier ganz kurz nochmal. Normalerweise hat die Eizelle bestimmte Muster an ihren Genen und in der ganz frühen Entwicklungs-, die Samenzelle auch, in der ganz frühen Entwicklungsphase werden die runtergeschaltet und dann abhängig von den jeweiligen Organen, die sich dann entwickeln, werden die Gene ausgeschaltet, das heißt die Methylierungsmuster. Aber es gibt einen Teil der Gene, die behalten ihr Muster. Und das ist das, was uns interessiert. Man kann das sogar sehen, dass das zeitlich unterschiedlich abläuft, ist jetzt aber nicht unser Thema. Die Frage ist, warum ist denn das geschlechtsspezifisch anders? Schlechter Konflikt im frühen Embryo. Das ist mein Sohn vor vielen Jahren, da Sie sehen, diese latente Aggression seinem Vater gegenüber wird hier sehr deutlich. Das heißt, er hat ja Gene geerbt von der Mutter, die ein bestimmtes Muster hatten und vom Vater auch, die hier eine Methylierung hatten. So, die werden aber, wenn er sie dann geerbt hat und quasi er sie dann weitergibt, wird die mütterliche Prägung aufgehoben und dann kommt sozusagen die männliche, bis dann wieder die Nachfahren irgendwann kommen und die dann ihre speziellen Muster wieder kriegen. Die Frage, was soll das mit diesem geschlechtsunterschiedlichen Methylieren? Und da hat der Herr Moore und Hake, die haben eine Hypothese entwickelt. Und da bin ich mal angegriffen worden, das sei neodarwinistisch. Ich kann auch nichts dafür. Aber sie passt. So, das heißt, es gibt unterschiedliche Interessen bezüglich der Entwicklung des Embryos. Nämlich väterlich exprimierte Gene. Und nicht, dass wir das gerne hätten, sondern die Gene, wahrscheinlich sind es 100, die geschlechtsspezifisch an- und abgeschaltet sind, tendieren dazu, das Embryonenwachstum ohne Rücksicht auf die mütterlichen Ressourcen zu steigern. Väter wollen dicke Kinder. Die Mütter, die möchten das nicht, weil das so viel Stress macht. Die wollen lieber weitere Schwangerschaften und jetzt kommt der Neodarwinismus eventuell mit anderen Vätern. Ich habe das aus dem Tierreich übernommen und möglichst sich noch schonen, denn der nächste Partner fragt natürlich, wie siehst du denn aus? So, das ist natürlich neodarwinistisch und das habe ich nicht erfunden, sondern alle Gene, die wir kennen, und da beschäftigen wir uns wissenschaftlich mit bestimmten Wachstumsstörungen, mit dieser Funktion solcher Gene, je nachdem, wo die Prägung herkommt, wissen wir, in welche Richtung sie funktioniert und daraus ist dann die Hypothese formuliert worden. Nehmen wir das mal hier, das ist die Mutter. Die hat irgendwelche Gene, die sind methyliert, dieses Gen ist beim Vater auch ausgeschaltet. Hier ist ein anderes Gen, das hat aber nur die Mutter ausgeschaltet. Und warum der Vater nicht? Es könnte zum Beispiel dieser Insulin Growth Factor 2 sein. Was macht der? Und Sie können das mal auch mit einer gewissen Bewunderung jetzt hier ruhig sehen. Ich habe extra dieses Modell, die Züchtung dieser Tiere war hochkompliziert. Das ist ein großes Junges und das ist ein kleines Junges. Ne? So, und wenn der Insulin-like Growth Factor, den Sie da sehen, EGF2, wenn der hochreguliert ist, dann wird das Kind dick. Und wenn der Rezeptor hochreguliert wird, dann ist das Kind klein. Mit anderen Worten, jetzt gucken wir mal, wer ein Interesse hat. Das sind die väterlichen Chromosomen und Gene. Und das sind die mütterlichen. Und dann ist natürlich ganz klar, die Mutter will das auf keinen Fall hochregulieren, dann werden die Kinder dick und das will die Mutter nicht. Das will nur der Vater, deshalb hat der das angeschaltet. Und der Vater will aber das runterregulieren, denn der will ja gerade keine Kleinen, sondern Großen. Und die Mutter hat das angeschaltet, weil sie Kleine will. Und das können Sie mit einer ganz großen Reihe von Genen genauso zeigen. Die Frage, warum Hat die Biologie sozusagen einen Geschlechtsunterschied da auch noch eingebaut? Wir wissen es nicht genau. Diese platte Hypothese ist sicher nicht richtig. Man muss dann in der Evolution sehen, ob sie vielleicht doch eine gewisse Bedeutung hat. Auf jeden Fall, das ist eine Eselsbrücke, sich zu merken, wie geschlechtsspezifische Gene funktionieren können. Ja, Haupt- und Nebenwege von Paul Klee. Die Epigenetik ist sicher zunächst mal ein extremer Nebenweg gewesen, aber er lässt sich nicht abschalten. Und da wohne ich in Bonn. Hier ist der Rhein. Und das fand ich schön. Da kommt eine Behörde und sagt, ihr dürft da nicht durchfahren, weil das ging da runter. Das funktioniert aber nicht. Man kann nicht sozusagen die Lehrmeinung postulieren, die dann irgendwas verbietet. Es setzt sich eben durch. Es ist ein wunderbares Bild. So, und einer, ein gewisser Überläufer, Heretiker unseres Faches, ist der Markus Pembry. Der ist nämlich ein überzeugter Epigenetiker geworden, ist ein ganz solider humangenetischer Wissenschaftler. Und der hat Folgendes gemacht. Der hat nämlich zwei unabhängige Studien in dieser Arbeit publiziert, die ich jetzt ganz kurz wiedergeben will, die Ihnen aber zeigt, wie hochkompliziert das ist. Und zwar gibt es in Avon eine Population, eine Kohorte 1991 bis 1992 geborene Kinder, 14.341 Schwangerschaften, und die werden bis zum heutigen Tage hochkomplex mit so einem Inventar untersucht, da wird alles erfasst. Eine Längsschnittstudie, eine Kohorte. Und dann hat der gefragt, wie ist denn das? Was gibt es denn da für Zusammenhänge? Ich will gar nicht erklären, warum. Body Mass, kindliches Gewicht, was ist denn, wenn die Väter geraucht haben? Und man sehe und staune, und das ging durch die Laienpresse auch, wenn Sie ganz früh anfangen zu rauchen, nämlich vor dem 11. Lebensjahr, dann bekommen Sie dickere Söhne. Ja. Ich habe immer gedacht, die Nikotinsucht sei genetisch bedingt, also durch Erbanlagen. Und die Frage war ja immer, was wird eigentlich wirklich da gesprochen? Bislang hatte ich immer gedacht, es geht um die Entschlüsselung der Gene, die was mit Suchtverhalten, die es gibt, zu tun hat. Ich bin heute nicht mehr der Überzeugung, dass das ganz richtig ist. Sie wollte wissen, wann er geraucht hat, und wenn das in der präpubertären Phase war, hätte sie dicke Kinder gekriegt, und das wollte sie nicht. Das ist eigentlich die einzige Erklärung, und das sehen wir ja immer, und ich habe das jetzt ergänzt. Das geht nämlich dann in die nächste Generation, aber es ist ein bisschen eine Frage, wann sie das Rauchen beginnen. Die zweite Studie, die der Herr Pembry gemacht hat, kommt aus einer kleinen schwedischen Gemeinde, Överkalix, bei der man, kleiner Ort, den man aber sehr gut verfolgt hat über drei Generationen, kleine Zahlen, aber, und das war ja das Wichtigste, man hat sehr genau in dieser kleinen Enklave, die nur über das Wasser sozusagen versorgt wurde, sagen können, genau aus den Aufzeichnungen, wie die Getreide- und Nahrungsmittelpreise waren, und wusste, wann die Leute wenig zu essen hatten und viel, und haben das zurückgeschlossen. Und dann haben sie wieder geprüft, und zwar in dieser präpubertären Wachstumsphase, wie war das Nahrungsangebot zwischen den Großeltern, Transgenerationeneffekt, und der Mortalität der Enkelkinder. Wir erinnern uns an die Hungerstudie. Und ohne auf Einzelheiten einzugehen, sehen Sie das hier. Wenn in dieser Phase, in dem Fall waren es die, das muss ich noch ergänzen, es ging nur über bestimmte Vererbungswege, Großmutter, Sohn, Enkelkind. Und hier geht es über drei männliche Generationen. Und da sehen Sie hier, also das war der Großvater, dieser Mann, wenn der in einer bestimmten Phase, nämlich von 8 bis 12 bis 14, ganz schlecht versorgt war, dann hatten die Enkelkinder ein geringeres Mortalitätsrisiko und umgekehrt. Mit anderen Worten, das, was wir über das Rauchen gesehen haben, kann man auch mit Nahrungsangebot nachvollziehen. Wenn das Nahrungsangebot der Großväter während der Phase der langsamen Wachstumsgeschwindigkeit groß war, war die Lebenserwartung der Enkel verkürzt. Wir gehen jetzt nicht auf die Deutung ein. Es geht mir darum, Nahrungsmitteleinflüsse in bestimmten Entwicklungsphasen haben Konsequenzen über bestimmte epigenetische Mechanismen als Transgenerationeneffekt. Und das ist sehr gut in einer Reihe von Studien entsprechend nachgewiesen worden. Und das ist natürlich alarmierend, wenn wir, und da komme ich jetzt gleich zum Schluss zu, uns natürlich bestimmte Entwicklungen in der Bevölkerung angucken, die eben nicht nur auf eine Generation offensichtlich beschränkt ist und Auswirkungen hat. Das sind sichtbar gemachte Methylierungsmuster von Chromosomen eineiger Zwillinge im Alter von 3 Jahren mit einem sehr ähnlichen Muster, und im Alter von 50 Jahren verändert sich dieses Muster, und damit haben wir auch einen Erklärungsansatz dafür, warum eben eineige Zwillinge unterschiedlich sein können, weil sie im Laufe des Lebens ihr Methylierungsmuster eben verändern können. Pembry sagt, wir haben damit geschlechtsspezifische, weil es nur über bestimmte Abfolgen in diesen Vererbungslinien gibt, Transgenerationeneffekte bei Menschen belegen können. Und das hat mit speziellen Entwicklungsphasen zu tun, nämlich diese, die ich genannt habe. Mit anderen Worten, sie existieren und belegen, dass die Dinge, die wir vorher gesagt haben, offensichtlich auch bei Menschen Gültigkeit haben. Warum haben wir so wenig Daten? Weisen Sie mal nach, ob Ihre Großeltern in der präpubertären Wachstumsphase viel zu essen hatten oder nicht. Und das zerschlägt Ihnen jeder Gutachter, weil Sie da keine harten Daten haben. Und natürlich, was nicht sein darf, das nicht sein kann, solche Publikationen sind schwer unterzubringen, weil sie sozusagen sehr viele weiche Daten enthalten, die aber mit den Studien wahrscheinlich doch relativ klar belegt sind. Und natürlich bekommt das Gebiet jetzt ganz große Bedeutung für eine Reihe von Erkrankungen, auf die ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen will. Es gibt zunehmend Befunde, die auch entsprechende Zusammenhänge für klassische Erkrankungen belegen. Nehmen Sie Diabeteshäufigkeit beispielsweise. Die Frage ist, wovon hängen solche Dinge ein? Sie sehen hier die klassischen Vorlesungsdias mit dem Nahrungsangebot durch die Kriege. Sinkt die Häufigkeit? Die Frage ist, wenn das epigenetische Konsequenzen hat in einer Gesellschaft, die nun unendlich aus den Nähten platzt, dann wird das auch sozusagen die Muster weiterer Generationen betreffen. Das Gleiche ist die Frage, warum werden die Menschen immer größer? Auch das hat man ja nicht beantworten können. Es sind nicht nur alimentäre Einflüsse. Wir kommen mehr dazu, dass auch epigenetische Muster sozusagen in die nächste Generation vererbt werden. Ich komme jetzt zum Schluss. Der gute alte Lamarck, der übrigens sich mit CK schreibt, das habe ich aber übernommen, der hat ja postuliert, nämlich, dass evolutionäre Veränderungen erworben sind. Nun muss man bedenken, wann der gelebt hat, 1744. Diese während des Lebens erworbenen Veränderungen haben das Ziel, die Überlebenschancen zu erhöhen. Das klingt sehr modern. Diese Veränderungen werden genetisch kodiert, epigenetisch, und können an Kinder weitergegeben werden, die dann wieder ihre eigenen Veränderungen durchmachen. Natürlich gibt es in der nächsten Generation unter Umständen auch Mechanismen in die andere Richtung. Und sein klassisches Bild waren die Giraffen, deren Hälse länger werden, weil das Nahrungsangebot immer höher geht. Und noch eine zum Schluss. Ich habe ja nach epigenetischer Literatur gesucht und sie auch gefunden. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein starker Eiferer, der daheim sucht, der Väter Missetat an den Kindern. So, und jetzt geht's das, und da ist das dritte und bis ins dritte und vierte Glied. Das ist natürlich reine Epigenetik. Und Pembry lacht uns jetzt wieder zu. Was sagt er? Die Sünden der Väter. Er sagt nämlich sinngemäß zum Schluss, bisher waren die Mütter immer pränatal für alles schuldig, aber verantwortlich, aber the balance of responsibility for the unborn away from the mother, also shifting towards und so weiter, father to be take note, also Väter, passt auf, wir verstehen immer mehr, ihr seid auch nicht so ohne. So, ist immer eine Frage, wer wohin guckt und wie die Aussicht ist. Paul Klee, woher, wo, wohin? Reine Methylierungsdarstellung, wie Sie sehen. Und wenn Sie Spiegel lesen, haben Sie alles das, was wir hier besprochen haben, in einer wunderbaren Zusammenfassung hier lesen können. Gene als Knetmasse, wie Umwelteinflüsse das Erbgut möglicherweise modellieren. So, und jetzt bin ich tatsächlich fertig. Das ist ja das Aachener Klinikum. Und das ist mir jetzt gelungen, das als Institut für Epigenetik einzunehmen, weil es eben auch diese Bedeutung hat. Und ich war jetzt kürzlich in Bregenz, in dem wunderbaren Zumthor-Museum. Da ist nichts gemacht mit dieser Aufnahme. Das ist tatsächlich so. Das heißt, die Perspektive ist wunderbar. Es gibt noch viel zu tun. Herzlichen Dank. Ich bin total fit. Ja, natürlich. Nur in der Regel kann man keine beantworten. Jetzt könnten wir sozusagen Sie auch erleuchten. Das wäre ja auch gut, wenn jetzt die Erleuchtung sichtbar würde. Ich sage das deshalb ein bisschen scherzhaft, weil natürlich vieles jetzt, was man sich alles vorstellen könnte, eben noch Spekulation ist. Aber man kann sich unendlich viel vorstellen, was sich daraus dann auch in der Zukunft ableiten lässt. Aber ich muss das nochmal als Humangenetiker sagen, das sind natürlich alles Gene, die rauf reguliert werden, und ohne Gene geht es nicht. Ne?
Ja.
Ja.
Und eine interessante Studie wäre ja, wenn man Kinder, was ja heute häufig vorkommt, die irgendwie ihre natürlichen Eltern verlieren oder so,
ja,
in Pflegefamilien aufwachsen und dann mit dem.
Ja. Ich habe natürlich jetzt hier auch unendlich vieles nicht erwähnt. Hier sind alle die Sachen zusammengefasst, bei denen man wahrscheinlich sagen kann, dass epigenetische Veränderungen bestimmter Gene zu diesen Effekten führen. Es gibt aber natürlich auch sehr komplexe Arbeiten, die zeigen, dass wir nicht nur sozusagen ein Gen beeinflussen, sondern im Gehirn, bei dem Endocrine Disruptor beispielsweise, hat man auch Funktionen und Verhalten. Da waren es mehrere hundert Gene geschlechtsunterschiedlich rauf und runter reguliert. Also was ganz falsch wäre, wäre zu glauben, dass sozusagen die Folsäure ein Gen rauf und runter reguliert. Insofern haben Sie völlig recht. Es ist hochkomplex, aber auch diese Studien, dieser extrem komplexen Muster, waren in ihrer Wirkung immer noch in mehreren Generationen sichtbar. Und das ist an sich das Interessante. Auch wenn man im Einzelfall nicht erklären kann, warum 100 Gene rauf und 50 runter reguliert werden, was daraus für Konsequenzen sich im Einzelnen ergeben. Aber dass diese Muster eben, die sind mehr oder weniger dann fest an der DNA gebunden gewissermaßen und die werden als Blöcke doch viel deutlicher weiter vererbt, als wir bisher dachten. Wir dachten ja immer, die werden völlig demethyliert und dann fängt es wieder ganz neu an. Das ist aber offensichtlich eben nicht so. Und das ist das Interessante. Ich gebe Ihnen völlig recht, diese Monokausalität eingehen und dann passiert das und deshalb ist der so, deshalb sind die Modelle auch so bizarr manchmal, weil man da tatsächlich jetzt eingehen hatte. In Wirklichkeit ist das eine hochkomplexe Wechselwirkung. Man muss ja auch so sehen, wenn Sie in einer Generation irgendeinen Effekt in die Richtung haben und in der nächsten in die andere, dann kommt es ja dann auch wieder zu einer Summe von Beeinflussungen. Es ist ja nicht starr, es bleibt ja dann nicht immer so. Das sind ja alles Versuchsanordnungen, die immer sozusagen in die gleiche Richtung gehen. Es bleibt beliebig komplex. Hier geht es nur darum, dass das Prinzip wahrscheinlich stimmt, ne? Ja.
Und das ist in der Genetik nachweisbar. Aber wie drückt sich das in den Generationen dann?
Ja, aber das habe ich ja, bei diesen Dingen sind das ganz klar, dass bestimmte Gene methyliert weitergegeben werden, die vorher nicht methyliert waren. Also diese Versuchsanordnung, Agouti-Tiere und so weiter, da ist das ganz klar gezeigt. Der Endocrine Disruptor, ganz, ja klar. Ja, ganz klar. Das Methylierungsgrad dieses einen Gens macht diesen Phänotyp und das in mehrere Generationen. Ja, also ich sagte eben, die Fragen sind meist nicht beantwortet, aber Sie haben recht, ich bin jetzt hier auch kein Prediger in Sachen Epigenetik. Nur das Modell und die Öffnung des Horizontes, die ist natürlich, denke ich, damit hinreichend belegt.
Ne?
Ja, das gibt es. Es gibt die Cross-Fostering-Experimente, wenn Sie andere Tiere, man kann ja nur begrenzt die Dinge darstellen, wenn Sie die biologischen Tiere dann ersetzt haben durch andere, dann haben Sie trotzdem die Muster verändert. Also wenn diese deprivierten Tiere andere Tiere kriegen, die sie pflegen, dann haben die ähnliche Muster wie die biologischen, die gepflegt wurden. Also das ist ja gerade der Beleg dafür, dass Therapie, sage ich jetzt mal etwas, dass das eben auch wirkt, absolut. Ne? Verhalten kann offensichtlich diese Epigenetik beeinflussen. Ne? Und nicht nur die Biologie. Bitte.
Eine ganz einfache, fast technische Frage zum Verständnis. Ich denke, wir haben im Abitur und wir alle gelernt, dass bei der Zellteilung die Doppelhelix aufgespleist wird. Ja. Beiden neuen Zellen bekommt ein Teil des Fadens und der andere Teil wird neu gebaut, rekombiniert.
Ja.
Ist das jetzt so zu verstehen, dass auch bei der Rekombination
methyliert wird? Ja. Sonst hätten sie ja nur sozusagen die Hälfte. Genau, nein. Die Muster werden dann sozusagen wieder als Muster übernommen, ja. Völlig richtig.
Bei der Duplikation wird die Methylierung sozusagen
mitkopiert, ja. Ja, das ist ja, sonst ging es ja nicht. Ne?
Ja, sonst wäre es so ein Auslaufendes.
Ja. Die Methylierung bleibt dann, das sind Methylgruppen, die jetzt an der DNA fixiert sind und die werden sozusagen mitkopiert, ja. Die gibt es auch.
Also
die gibt es mit Sicherheit. Absolut.
Also
Also ich habe den Eindruck, das funktioniert alles viel, 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 viel zu gut, als dass es eigentlich nur Chemie sein könnte.
Ich wage jetzt nicht zu fragen, an was Sie denn alternativ denken. Vielleicht kommen wir nachher auf Wilhelm Reich zurück. Ich weiß es nicht. Ich lächze natürlich auch, beim guten Glas Wein kann man viele erklären. Aber Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Unsere mechanistische Vorstellung, die sozusagen ein Gen methyliert, wenn ich eine Tablette nehme, die ist mit Sicherheit falsch. Schon die biologischen Mechanismen sind schon schwer zu erklären. Aber das machen natürlich die wirklichen Spezialisten, die jetzt in der Stammzellforschung tätig sind, da wird natürlich sehr viel genau an diesem Mechanismus geforscht, weil das natürlich quasi Gene ausschaltet und damit Entwicklungsmuster vorzeichnet. Da spielt die Epigenetik eine ganz große Rolle. Und in der Tumorentstehung, in der Onkologie, ein sporadischer Tumor entsteht eben nicht selten dadurch, dass bestimmte Tumorsuppressorgene durch Methylierung ausgeschaltet werden. Also da wissen wir sehr viel Molekulares. Die Transgenerationeneffekte sind eben für meine Begriffe jetzt ein spannender Aspekt, der eben ganz schwer bei Menschen eben zu fassen ist. Ne? Aber das ist alles, sind alles keine Argumente gegen den prinzipiellen, gegen die prinzipielle Idee. Ne? Bitte.
Ja, entstehen nicht auch noch eine Fülle von zusätzlichen Unwägbarkeiten dadurch, dass vielleicht auch noch momentane Bestimmtheiten, wie ja. die bei bestimmten Regulationsmechanismen sich vollziehen,
absolut. Klar, ich habe ja eine Homöostase, die Gene pausenlos rauf und runter schaltet, ne? Selbstverständlich. Also es ist ja nichts Starres, sondern wenn Ihr Blutdruck hochgeht, da wird ziemlich viel reguliert. Das ist vollkommen klar. Ne? Ja.
Und diese exogenen Einflüsse, wie wir sie erlebt haben, beispielsweise durch die ständigen überirdischen Atomversuche,
vorsichtig, schwierig. Elektrosmog, wir haben viele, aber hier, Methylalkohol ist auch als, eben wie der Name sagt, ne? Der macht ja blind und taub, aber Ethylalkohol ist auch nicht gut. Also, nein, es ist jetzt tatsächlich, es gibt ja auch Daten zu Suchtverhalten und so weiter. Da laufen auch epigenetische Muster ab. Ne? Das ist keineswegs jetzt so ganz trivial. Also durch permanente Noxen haben wir nicht nur unsere Enzymmuster in einer bestimmten Form angepasst, sondern wir haben wahrscheinlich auch bestimmte eben irreversibel ausgeschaltet durch Methylierung. Altern, nehmen Sie das ganze Altern. Was läuft im Gehirn ab? Da werden viele Gene methyliert, ausgeschaltet, aber manche auch demethyliert. Ne? Also Altern hat auch wahrscheinlich viel mit epigenetischen Mustern zu tun.
Nein. Wurde da gemeldet? Zweite Frage gleich hinterher. Wie schätzen Sie die Diagnostik aufgrund des sogenannten Brustkrebsgens ein, die
ja kommen? Ja. Also zwei Fragen. Die erste, man hat es natürlich durchsequenziert, das glaube ich schon, aber ohne, nein, das glaube ich nicht, das war ja auch die Frankfurt Allgemeine hat ja die Sequenz dann abgedruckt in der Innenbeilage, fantastisch. Nur es eben dann richtig zu deuten, wo fängt ein Gen an und hört es auf, theoretisch wissen wir das, aber das ist noch nicht verstanden. Viele kodierende Bereiche wissen wir gar nicht, wohin die gehen. Es ist weniger, man hat eben gesagt, das Genom ist entschlüsselt und das hat dann bei denen, die es gehört haben, suggeriert, damit ist alles erklärt, aber man hat es halt einmal durchsequenziert, so. Und viele Gene sind uns bis heute nicht bekannt. Die Frage Brustkrebsgene, die muss man sehr, sehr deutlich davon trennen. Wir wissen, dass 5-10% der Brustkrebsfälle auf Mutationen eines Genes zurückgehen und dann haben sie dominante Erkrankungen in den Familien mit hohen Risiken. Und da kennen wir zwei, BRCA1 und BRCA2. Und damit kann man in 50% dieser Familien mit familiärer Häufung, junges Erkrankungsalter, mehrere Tumoren, das sind die Kriterien, können sie eine Mutation nachweisen. Und die Mutationsträgerinnen haben dann ein 80%iges Erkrankungsrisiko. Das ist also eine ganz andere Dimension. Das sind die monogenen Erkrankungen, die eben auch bei Krebs einen kleinen Anteil um 5%, das gilt auch für den Darmkrebs, mit verursachen. Da ist der Zusammenhang, jetzt würde ich sagen, crystal clear. Nur die große Anzahl der sporadischen Tumoren hat eher jetzt zumindest nichts mit Keimbahnmutationen, das sind dann eben stochastische Mutationsereignisse, zum Teil in den gleichen Genen. Also das ist, muss man sehr sorgfältig trennen. Bitte schön.
Sie hatten mich gerade schon mal angesprochen mit der Sucht.
Ja.
Denken Sie denn über
diese
Sucht gehen?
Nee, nee. Ja, nein, es gibt eine Gruppe hier bei dem, was ich da gezeigt hatte, von Humphrey Bogart. Das waren natürlich Entgiftungsenzyme, die P450-Zytochrome, die jetzt entgiften. Wenn sie ein langsamer Metabolisierer sind, dann ist ihr Nikotin länger im Körper, sage ich jetzt mal etwas salopp, und damit haben sie eine höhere Chance, süchtig zu werden, als wenn das sofort durchmarschiert. Also diese Effekte gibt es sicher und die korrelieren auch damit. Das andere ist eben, was wir wissen, auch aus dem Hungerwinter, aus der Situation, man hat in einem höheren Anteil dann Kinder und Kindeskinder gefunden, die entsprechend drogensüchtig waren, wobei ich jetzt hier nicht in den Verdacht geraten will, zu behaupten, da sind irgendwelche Schalter. Das ist eine denkbare Hypothese, dass es da auch so Mechanismen gibt. Das können traumatische Dinge sein, also man darf auch nicht alles, Traumaforschung ist natürlich hier in höchstem Maße interessant. Das sind mehr im Moment noch Arbeitshypothesen, aber sie werden auch eine handfeste Literatur finden, wie Alkoholeinfluss auch bestimmte Gene epigenetisch verändern kann. Und dann ist natürlich die Frage, was hat das für Konsequenzen? Ne? Also da sind die Akten nicht geschlossen. Ne? Und leuchtet mir ja auch ein, denn in dem Moment, wo jemand süchtig ist, ist ja mit seinem Körper, das muss ja was, das ist ja nichts, was der sich nur immer vorstellt, da muss ja irgendwas in Substrat verändert sein, oder Substrate. Und die Mechanismen dafür könnten ja solche An- und Abschalter sein. Also es ist eben ja gerade nicht durch einen langen evolutionären Prozess, durch eine zufällige Mutation dann entstanden. Ne? Also diese Epigenetik ist natürlich ein sehr gutes Erklärungsmodell für viele Sachen, aber man muss sich hüten, so zu tun, als wüsste man das bereits alles. Ne? Hier geht es ja mehr um die Idee und die handfesten Dinge, die habe ich ja versucht vorzutragen.
Was gäbe es dazu zu sagen?
Oh Gott, ich hab's befürchtet. es gibt ja beispielsweise dieser endokrine Disruptor, diese Pflanzenschutzmittel, die offensichtlich epigenetische Muster von einer großen Anzahl von Genen in bestimmten Hirnstrukturen verändern. Wenn man die Tiere dann untersucht, die Muster haben, dann haben die ganz deutliche Unterschiede in ihrem Ängstlichkeitsverhalten beispielsweise. Ne? Auch Transgenerationen weitergegeben. Das heißt, dieses Substrat macht zumindest die weiblichen Nachkommen dort ängstlicher. Ne? So, wenn Sie dieses Brutpflegebeispiel nehmen, die selbstbewussten Tiere, was ist denn das? Ne? Ich begebe mich aber ungern jetzt in sozusagen Hitlers Methylierungsmuster Deutungsgeschehen. Wahrscheinlich ist das völlig falsch, aber die Frage, ob nicht Verhalten, wir kennen doch alle Menschen im Institut, eine Mitarbeiterin, überängstlich, pausenlos. So, da habe ich dann immer scherzhaft gesagt, sie ist vollständig methyliert mit allen Genen. Ja, das sind ja Eigenschaften, von denen ich mir vorstellen kann, dass sie auch was mit einer unterschiedlichen Funktion von Genen letztlich irgendwo zu tun haben könnten. Und auch wenn Sie eine familiäre Situation sich vorstellen, dann kann man natürlich sagen, das ist dann anerzogen, die Ängstlichkeit, weiß ich nicht. Aber wir lernen ja gerade ein bisschen, dass bei bestimmten Verhaltensweisen das Anerziehen vielleicht doch irgendein Substrat hat. Aber das ist alles, was wir jetzt diskutieren, wirklich Spekulation. Und dazu gibt es eigentlich diese Daten nicht, nur fantasieren darf man. Ja, wir beide kommen ja, waren ja auf dem Leibniz-Gymnasium. Ne? Ja, ich bin vorige Woche nach Würzburg gefahren. Da musste ich nach Würzburg. Und im Zug fuhren ganz viele Menschen zum Kirchentag. Und dann kriegte ich immer so Diskussionen mit. Die haben mich jetzt, ich sage das jetzt nicht irgendwie, die haben mich zum Teil, man kann das nicht abschalten. Ich glaube, wenn Sie die Frage so tief stellen, also so in die Tiefe gehen stellen, dann wird da niemand eine Antwort drauf geben können. Also alleine, was Sie eben angesprochen haben, wie so eine Replikation in jeder Zelle ist das ganze Genom. Wir haben 2 Milliarden Basenpaare, die in Millionen Zellen pausenlos exaktes kopiert werden. Wer ist denn der Motor dafür? Also die Frage gebe ich sofort an Sie alle weiter. Ich meine, ob man deshalb einen Schöpfer postulieren muss, ich weiß es nicht, aber die Frage ist völlig berechtigt. Mein Sohn stellt diese Fragen. Der 21 ist pausenlos und ich habe irgendwie Sorge, warum stellt er die Fragen? Das sind eigentlich genau richtige Fragen, nur die Antworten gibt es halt nicht. Also zumindest, ich weiß nicht, da will ich auch nicht jetzt hier auf dem Podium irgendwie den Eindruck erwecken, als hätte ich da irgendeine Vorstellung zu. Es kann sich aber jeder an der Diskussion beteiligen, die Frage geht auch an Sie. Ja. 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 Ich will das auch nicht unbedingt kommentieren. Ich denke, man muss da sehr deutlich unterscheiden. Also wir haben, wenn wir eben über familiären Brustkrebs gesprochen haben und jemand statistisches Erkrankungsrisiko von 80% hat, klar ist das nicht 100% und wir können über die restlichen 20 diskutieren. Jede Frau, die hier sitzt, ohne eine entsprechende Belastung, hat ein fast 10%iges Brustkrebsrisiko. Wen trifft es denn jetzt und warum? Aber vieles hat natürlich in der Krebsentstehung tatsächlich mit somatischen Mutationen zu tun und die haben natürlich auch was Stochastisches an sich. Ob da nun jetzt die äußeren Einflussfaktoren absolut entscheidend ist, weiß ich nicht. Wir wissen aber, jetzt sind wir wieder bei dem Alkohol, dass bestimmte Einflussfaktoren das Brustkrebsrisiko erhöhen, zum Beispiel Alkoholgenuss, aber nur minimal, minimal. Die Frage, wann die erste Periode kam, wie viele Kinder, mit welchem Alter, es korreliert alles mit unterschiedlichen Risiken, wahrscheinlich wieder auf dem Hintergrund von hormonellen Diskussionen. Sie erinnern sich an die Pillendiskussion, die es lange gab. Eine Spur ist irgendwo immer dran. Die Frage ist, über welche Mechanismen, das wissen wir nicht genau. Und dann sind wir vielleicht wieder bei solchen Steuerungsabläufen. Das Krebs ist immer genetisch, aber nicht immer erblich. Und das wissen wir natürlich, dass das immer nur eine Kaskade von Ausfall, von Mutationen, von Genen ist, ist auch klar. Aber wie entstehen die somatisch? Das wissen wir dann nicht. Aber ich finde die Diskussion natürlich hochinteressant. Bin aber ein bisschen vorsichtig, wenn wir die Familien sehen, weil das sagt, ungünstige Einflussfaktoren, da kommt natürlich umgekehrt sehr viel, wenn wir uns verantwortlich ernähren und so weiter, können wir das in den Griff kriegen. Zum Teil macht das Stimmen, aber zum Teil nicht. Und damit ist natürlich auch die eigene Verantwortung an der Entstehung einer Krebserkrankung bis zur Schuldfrage sofort im Raum. Da wäre ich auch sehr vorsichtig. Also wir sehen schreckliche Fälle von früh erkrankten Menschen. Da würde ich mich hüten, irgendwie sozusagen da so eine Diskussion zu führen. Obwohl ich Ihnen da nicht, vieles werden wir wahrscheinlich gar nicht wissen, ne? Ja. Ja, ist mir, also Magersucht ist mir jetzt, sind mir jetzt keine entsprechenden Publikationen bekannt. Es gibt ja eine ganze Menge solcher Reviews über psychiatrische Erkrankungen. Da taucht natürlich diese Adipositas, Autismus als Diskussion, wo man eine ganze Menge kennt. Aber Magersucht ist mir da jetzt nicht begegnet bisher. Man muss auch etwas immer, wir bleiben natürlich immer Genetiker letztlich. Das finden Sie natürlich auch sehr wenig sozusagen von Generation zu Generation. Das kommt auch noch dazu, also. Dass sie jetzt 3 Generationen Magersüchtige hätten, ist eher ungewöhnlich. Ne? Und dann können sie auch weniger sozusagen genetische Mechanismen postulieren, während diese epigenetischen Muster ja eine DNA-Veränderung vortäuschen können in der nächsten Generation. Ne? Das können sie ja nicht nachweisen. Wir haben immer gedacht, das müssten Erbanlagen sein, die verändert sind. Wenn man sie aber in dem Maße nicht findet, wie man sie erwartet, müssen eben andere Dinge weiter vererbt werden. Und da wird sich jetzt die Forschung auch in diese Richtung massiv hin fokussieren.
Das ist aber auch eine Frage zu dem, manche Leute sagen, sprechen ja von einem epigenetischen Code mittlerweile.
Ja.
Findet man da Strukturen, Moleküle oder sind es eher Funktionskreise, die man da?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe jetzt kürzlich eine Arbeit nochmal sehr genau, weil uns das ja auch für unsere eigenen Dinge interessiert. für unsere eigenen Fragestellung mit Wachstumsstörungen. Wir beschäftigen uns mit Regulation von Wachstumsgenen. Man entwickelt Techniken sozusagen, das Epigenom zu definieren. Genau wie man jetzt das Komplettsequenzierung macht, dass man die Methylierungsmuster zum Beispiel komplett studiert. Aber das kann man, aber im Moment im Grunde nur für bestimmte Regionen. Und dann gehen Sie ja mit einer Hypothese daran. Ne? Aber die Technologien sind im Prinzip verfügbar und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren, weiß ich nicht, von Patienten mit einer Psychose Vergleiche machen, wie ist das Methylierungsmuster ihres Genoms im Verhältnis zu anderen Personen. Nur man hat natürlich ein Wahnsinnsrauschen und das sehen wir ja jetzt bei der Genomsequenzierung. Wir haben eine Unzahl von Copy Number Variation, von Polymorphismen, die möglicherweise keine große Bedeutung haben. Das muss man dann erstmal einordnen und das wird wahrscheinlich Jahrzehnte noch brauchen, aber prinzipiell, denke ich, wird es dahin gehen. Ne?
Okay, ich glaube, wir schließen ab. Es war ein hochinteressanter Abend mit Ihnen. Servus und ich danke Ihnen nochmal für den...
Ja, ich danke auch und für Ihre Diskussionsbeiträge bedanke ich mich auch nochmal. Das ist immer schwierig, wenn Sie hier stehen, weil man sofort in das Spekulative kommen muss. Ich kenne die Diskussion schon. Ja, da will ich mich nicht beteiligen, weil das ist, liegt so leicht nah zu sagen, dass und dann das, was man weiß, ist gar nicht so unendlich viel letztlich. Ging mir auch mehr darum, dass das Prinzip, denke ich, hinreichend belegt ist und jetzt plötzlich die Forschung sich doch in einer ganz anderen Form dieser Dinge annimmt und wenn wir in 10 Jahren uns hier wieder treffen, weiß man bestimmt sehr viel mehr. Aber auch über die Gene natürlich. So. Ja.